HR Info. Politik.
Mit Andreas Meyer-Feist. Geküsst wird viel im französischen Atlantikort Biarritz, wo sich sonst die Reichen und Schönen ein Stelldichein geben. Die G7-Chefs wollten da nicht abseits stehen und gingen so nett miteinander um, wie man es nicht erwartet hätte. Küsschen hier, Küsschen da. Bussis in Biarritz beim Treffen der 7 wichtigsten Industrienationen. Aber was heißt eigentlich wichtig? Und wer hat allen die Show gestohlen? Und ist diese Show nur noch ein politischer Freizeitpark der Eitelkeiten? Anja Günther hat sich das gefragt und sich das Ganze auch angesehen und angehört. Angela Merkel fast schon verzückt nach einem traumhaften Treffen eines Traumteams. Na, wo wohl fast am Traumstrand.
Das Traumteam von G7 ist G7.
Bilanzierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Frankreichs Präsident und Gipfelgastgeber Emmanuel Macron heimste von seinen G7-Kollegen viel Lob ein. Super organisiert, tolle Atmosphäre, so die einhellige Meinung. Am letzten Gipfeltag überraschte Macron dann noch mit einer Top-Nachricht, einem möglichen Gespräch zwischen den Präsidenten des Iran und den USA über das iranische Atomprogramm.
Ich wünsche mir, dass uns in den nächsten Wochen ein Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Rouhani und Trump gelingt. Wir haben die Bedingungen für ein solches Treffen geschaffen und für eine Verständigung.
Die USA hatten das Atomabkommen mit dem Iran 2018 einseitig aufgekündigt. Anders als die übrigen G7 auf dem Verhandlungsweg wollen die USA Teheran mittels harter Wirtschaftssanktionen bewegen, nicht in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Der Gesprächsfaden war abgerissen. Jetzt könnte er unter bestimmten Umständen wieder aufgenommen werden, so Trump.
If the circumstances were correct or the right, I would certainly agree to that.
Ungewohnte Töne von Trump, der sich in Biarritz überhaupt ungewöhnlich zugewandt, gut gelaunt und beinahe handzahm zeigte. Alles super, alles perfekt, schwärmte Trump. Wobei, ganz perfekt lief es dann doch nicht. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter. Im Vier-Augen-Gespräch mit Trump hatte Kanzlerin Merkel allerdings noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig freier Handel für die globale Weltwirtschaft ist.
Ich hatte Ihnen des Öfteren schon erzählt, dass unsere Gespräche eigentlich immer sehr offen und unkompliziert sind.
Ein Abbau von Handelsbarrieren werde angestrebt, heißt es im kurzen Abschlusskommuniqué der G7. Dieses Dokument war eigentlich gar nicht geplant, aber die G7 wollten so ihre Geschlossenheit und den positiven Geist ihrer Debatten unterstreichen, wie es heißt. 2020 wird US-Präsident Trump Gastgeber des G7-Gipfels sein. Vielleicht schaut er vorher sogar erstmals in Berlin vorbei.
Wie ich Ihnen schon gesagt habe, habe ich den Präsidenten schon vielfach eingeladen.
And we will be there. And maybe soon.
Bei mir Professor Christopher Daase, Politikwissenschaftler an der Universität Frankfurt und bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, ein Kenner politischer Netzwerke. Intern hat es ja vielleicht mal hier und da geknirscht, aber nach außen haben sich die Teilnehmer zusammengerissen. Sie haben sich sogar mit gegenseitigen Nettigkeiten förmlich überboten. Und auch für Donald Trump muss das ja ein ganz neues Gefühl gewesen sein. Was steckt dahinter?
Ja, in der Tat ist, glaube ich, dieser Gipfel sehr wichtig, weil er zeigt, dass auch so jemand wie Donald Trump eingehegt werden kann. Und ich glaube, dass darin gegenwärtig die Funktion der G7 besteht. Also ein Stück weit die USA in der liberalen Weltordnung, wenn Sie so wollen, zu halten.
Ist Emmanuel Macron der Einheger? Er hat ja eine ganz besondere Rolle auf diesem Gipfel gespielt, indem er sich sehr gut präsentiert hat, was ja auch alle anderen gesagt haben.
Ja, als Gastgeber hat man im Rahmen der G7 große Freiheiten, das Programm zu gestalten. Und in der Tat ist es ihm gelungen, auf vielfache Weise hier ein doch relativ erfolgreiches Gipfeltreffen abzuhalten. Alleine schon dadurch, dass er nicht darauf gesetzt hat, eine Schlusserklärung unterschreiben zu lassen, auf die man sich möglicherweise gar nicht geeinigt hätte, über die es viel Streit gegeben hätte und die im Zweifel von Donald Trump wieder einkassiert worden wäre. Also hier so eine noch stärkere Informalität walten zu lassen, das war wahrscheinlich sehr klug.
Und ist das gelungen, Donald Trump einzuhegen?
Ein Stück weit ja. Er ist zumindest nicht direkt ausfallend geworden. Das ist ja schon ein Fortschritt. Und an verschiedenen Stellen hat er doch Dinge geschehen lassen, möchte ich mal sagen, die vielleicht vor zwei Jahren oder einem Jahr nicht so gegangen wären. Also stellen Sie sich vor, Macron lädt den iranischen Außenminister zum Gespräch am Rande des G7-Gipfels. Das ist natürlich eine kalkulierte Provokation. aber auch keine Brüskierung, sondern ein geschickter Schachzug. Und Donald Trump hat zwar dann in der Reaktion abgestritten, dass die G7 eine gemeinsame Position gegenüber dem Iran hat, aber er konnte dann doch nicht umhin, Bereitschaft zu Gesprächen zu signalisieren.
Warum hat er das getan? Was steckt dahinter? Die Schwäche, die Angst vor einem Wahlverlust, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich auch in Amerika abzeichnen?
Das spielt sicher eine Rolle. Gegenwärtig ist Donald Trump innenpolitisch unter Druck, das ist ganz sicher so. Und er muss ein bisschen Konzilianz zeigen. Aber auch in der Sache sieht er, glaube ich, dass die Europäer sich nicht einfach auseinanderdividieren lassen. Und die vermittelnde Position, die Macron hier einnimmt, kann auch letztlich Donald Trump dienen.
Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Tiefe. Um was wollen sich die G7-Staaten mehr als bisher kümmern? Was wollen sie gemeinsam anpacken? Anja Günther über das, was in der Abschlusserklärung steht.
20 Millionen Euro Soforthilfen im Kampf gegen die Waldbrände in der Amazonasregion. Eine Initiative, die für mehr Stabilität und Sicherheit in der afrikanischen Sahelzone sorgen soll. Ein Ja zum verstärkten Kampf gegen Ungleichheiten in der Welt und eine Aufstockung des globalen Gesundheitsfonds. Nichtregierungsorganisationen zeigten sich nur bedingt zufrieden. Sie hätten sich eine verbindlichere Abschlusserklärung gewünscht.
Herr Professor Dase, nehmen wir mal den Punkt Kampf gegen die soziale Ungleichheit. Ist so ein Satz mehr als bloß, ein Lippenbekenntnis?
Man hat der G7 immer oder G8 immer vorgeworfen, viele Lippenbekenntnisse zu liefern und eigentlich in der Substanz nichts bereitstellen zu können. Und das ist natürlich richtig insofern, als die G7 gar keine internationale Organisation ist, die tatsächlich operativ tätig ist. Trotzdem denke ich, sind das nicht nur Lippenbekenntnisse, denn hier auf diesen Gipfeltreffen wird in gewisser Weise die Agenda gesetzt für andere Gespräche in anderen internationalen Organisationen. Und insofern sind solche Gespräche, solche Entscheidungen, auch solche Begrifflichkeiten, die verwendet werden, schon längerfristig wichtig für die internationale Politik.
Nehmen wir mal den Klimawandel. Die Briten tun es Deutschland gleich. Sie wollen ihre Beiträge in einen grünen Klimafonds verdoppeln, andere nicht. Das Ganze dient dazu, ärmere Länder zu unterstützen gegen den Klimawandel. Ist das ein gutes Zeichen, wenn da die Briten und die Deutschen vorangehen und die anderen sich das nochmal überlegen?
Na, das ist natürlich nur eine kleine Stellschraube der Klimapolitik. Jede Bewegung in diese Richtung ist sinnvoll. Es kommt dann natürlich dann auf die großen Klimakonferenzen an. Da brauchen wir Durchbrüche und da brauchen wir eben nicht nur so kleine Entscheidungen, ein bisschen mehr Geld in irgendeinen Fonds einzuspeisen, sondern richtig große Entscheidungen, die letztlich auch das Wirtschaften dieser Länder betrifft.
Kommen wir zur Grundsatzfrage. Brauchen wir derartige Gipfel überhaupt, wenn einiges verabredet wird, aber nichts wirklich beschlossen? Julia Barth über Sinn und Zweck dieser Treffen.
Die jährlichen Treffen sollen intensiven Austausch in entspannter Atmosphäre ermöglichen und durch ein unmittelbares und eher ungezwungenes Miteinander der Staats- und Regierungschefs dafür sorgen, dass sie Probleme in Fragen der Weltwirtschaft, der Außen-, Sicherheits- oder Entwicklungspolitik in Ruhe besprechen können. Am Ende eines Gipfels steht in der Regel eine gemeinsame Erklärung, die rechtlich nicht bindend ist, die aber alle mittragen. Kritiker sehen in den G7 einen exklusiven Club der Reichen, der die Staatenwelt nicht repräsentativ abbildet. Den G7-Ländern wird außerdem vorgeworfen, dass sie ihre Entscheidungen nicht transparent und unter Ausschluss der Öffentlichkeit fällen und dass sie die Programme, die sie auf ihren Gipfeln beschließen, nur mangelhaft umsetzen.
H-Info Politik mit Professor Christopher Dase, Politikwissenschaftler in Frankfurt und Kenner politischer Organisation und Netzwerke. Diese Treffen kommen in den Medien eigentlich nie gut weg. Passt das Ganze eigentlich noch in die Zeit?
Also der Ausschluss der Öffentlichkeit ist ja gerade der Kern der G7, des ganzen Gedankens einer informellen Gruppe von Staaten. Das hat ja alles begonnen 1975. 1975 ging das los, dass sich die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt damals zusammentaten, um über die großen Fragen, zunächst der Wirtschaft und Finanzpolitik, dann auch der Sicherheitspolitik und anderer Fragen, austauschen. Und hier ging es im Wesentlichen darum, so eine Art Fokus zu bilden, wo sich die Politik des Westens abzeichnet, also eine Positionsbestimmung zwischen den wichtigsten Staaten. Und diese Funktion, glaube ich, hat sich 1998 dann gewandelt, nicht, als man Russland aufgenommen hat. Das war natürlich sehr wichtig, letztlich um den ganzen Transformationsprozess nach dem Ende des Kalten Krieges zu bewerkstelligen. Und da wechselte die Funktion hin in dem Sinne, dass es darum ging, Russland in die liberale Weltordnung hinein zu sozialisieren, wenn Sie so wollen. Und als das dann gescheitert ist, 2014, als dann Russland nicht eingeladen worden ist zum G7-Gipfel, dann hat diese Funktion wieder sich verändert. Und heute geht es darum, letztlich die USA im Rahmen der liberalen Weltordnung zu halten und, wie ich sagte, Donald Trump einzuhegen.
Wie muss man sich das denn praktisch vorstellen? Sie sind Experte für internationale Organisationen. Sie haben gesagt, das ist ein Netzwerk und keine Organisation. Welche gruppendynamischen Prozesse finden denn da statt? Wie muss man sich denn das praktisch vorstellen?
Naja, es hat natürlich eine Art Institutionalisierung stattgefunden, insofern als dieser Gipfel ja nur die Spitze eines Eisberges ist. Es haben sich regelrechte Bürokratien um diese Gipfeltreffen gebildet. Es hat zahlreiche, gewissermaßen Ausgründungen der G7 gegeben, viele Arbeitsgruppen, mehr oder weniger informell. Einige aber auch durchaus haben sich zu internationalen Organisationen entwickelt, sodass dieser ganze Komplex der G7 oder G8 zwischenzeitlich ein hochkomplexes Netzwerk ist von Akteuren, die aber alle nicht auf der Grundlage eines Gründungsdokuments arbeiten und ohne ein festes Hauptquartier, ohne einen Generalsekretär, sondern alles in multilateraler Abstimmung zwischen den Regierungen stattfindet.
Schauen wir auf die G7-Kritiker. 30 Kilometer entfernt von Biarritz gab es einen Gegengipfel. Und diejenigen, die hier zusammenkamen, hatten ganz andere Ziele als die Regierungschefs in Biarritz.
Für uns ist es sehr wichtig zu zeigen, dass es zu diesem kapitalistischen System, das die G7 vertreten, auch eine Alternative gibt. Wir vertreten eine Welt, die gerechter ist, in der es Gleichberechtigung gibt, in der sich alle wiederfinden, weil sie gemeinsame Werte teilen. Die Legitimität, gegen die Ungleichheiten zu kämpfen, liegt nicht bei den Regierungen. Die Ungleichheiten waren nie so groß wie heute. Die Armut auf der Welt steigt und steigt. Und die Regierungen wollen uns glauben machen, dass sie tatsächlich etwas tun. Dabei nähren sie die Ungleichheiten durch ihre Politik. Sie sind quasi der Pyromane, der gleichzeitig Feuerwehrmann ist.
Wie funktioniert eigentlich das heutige internationale Wirtschaftssystem und wo sind seine Fehler? Auf der anderen Seite geht es aber auch konkrete Alternativen. Beispielsweise zum Thema, wie kann es gelingen, die Steuerflucht der großen Konzerne zu vermeiden?
Unsere Idee ist es, dass wir bei den Menschen Gehör finden. Seit ein paar Monaten stellen wir fest, dass es ein neues Verantwortungsbewusstsein gibt. Die Klimaschutzdebatte hat viel dazu beigetragen. Wir wollen dieses Verantwortungsbewusstsein stärken und es in konkrete Aktionen übertragen.
Professor Dase, kann man mit solchen Forderungen überhaupt Gehör finden bei den Regierungschefs?
Ja, das kann man schon. Diese Sozialgipfel gibt es ja schon länger. Und die G7-Länder sind auch ein Stück weit auf diese Kritik, die ja nicht nur auf diesen Sozialgipfeln geäußert wird, sondern auch durch die ganze Zivilgesellschaft hindurchgeht, ein Stück weit darauf eingegangen. Es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Side-Events dieser G7-Gipfel, wo auch Kritiker der G7 sich einbringen können, sich äußern können, Gegenvorschläge machen können. Ich glaube auch, dass die Regierungen merken, dass sie nicht einfach Politik an den Bevölkerungen, an den Gesellschaften vorbei machen können. Und diese Gegengipfel, Demonstrationen sind ausgesprochen wichtig, den Regierungen auch zu sagen, an welchen Stellen Handlungsbedarf ihrer Meinung nach ist.
Wie hat das alles angefangen? Gegründet wurde die Gruppe vor 34 Jahren als Gruppe der Sechs bei einem Kamingespräch auf Schloss Rambouillet in Frankreich. Julia Barth über einen diplomatischen Dauerläufer der letzten Jahrzehnte.
Die Ölkrise und der Zusammenbruch des festen Wechselkurssystems in den 70er Jahren gaben den Anstoß für die damals führenden Industrienationen, sich zusammenzusetzen. Mit Deutschland, Großbritannien, den USA, Frankreich, Italien und Japan 1975 zunächst im Kreis der großen Sechs. Seit 1976 ist mit Kanada die Gruppe der Sieben komplett. Ende der 90er Jahre kam auch Russland dazu und aus G7 wurde G8. Nach der Annexion der Krim vor 5 Jahren sahen die Gründungsmitglieder allerdings keinen Sinn mehr darin, Russland mit an den Tisch zu bitten. Moskau bleibt seitdem wegen Verletzung des Völkerrechts ausgeladen.
H-Info-Politik mit Professor Christopher Dase, Experte für internationale Organisation an der Universität Frankfurt. Schauen wir mal zurück in die 70er Jahre. Hat man das damals schon gespürt, dass man alleine nicht mehr weiterkommt? War das auch eine Reaktion auf die Ölkrise, die ja damals alle getroffen hat?
Das war sicher der entscheidende Grund, warum dann diese Gespräche notwendig wurden. Das Zusammenbrechen des Weltwährungssystems, Bretton Woods, Sie nannten die Ölkrise, das waren Verwerfungen der internationalen Politik, die auch nicht einfach in den existierenden internationalen Organisationen diskutiert werden konnten, sondern man brauchte neue Formate. Man musste sich erstmal über Grundprobleme der Weltpolitik auseinandersetzen. Und dafür waren genau diese Gespräche wichtig.
Und wenn Sie mal auf mögliche Erfolge schauen, hat man wirklich Krisen verhindern können, weil man vorher da schon sensibel geworden ist? Oder ist das doch etwas, was so ganz praktisch nicht funktioniert?
Na, man muss sich das ja nicht vorstellen, als ob die G7-Gipfel Entscheidungsgipfel wären, als würden da Entscheidungen getroffen und dann umgesetzt. Sondern der Weg in politische Entscheidung ist sehr langwierig. Die Schlusskommuniqués, von denen wir ja schon gesprochen haben, sind wichtig, aber keine Entscheidungsdokumente, sondern die finden wieder Aufnahme in den Diskussionen, in den Entscheidungsprozessen anderer internationaler Organisationen wie der UNO oder der NATO oder der EU.
Und interessant ist ja, wie sich ja die Gipfel verändert haben im Laufe der Jahrzehnte.
Sie sind komplexer geworden, sie haben ganz andere Themen aufgenommen. Denken Sie daran, dass der ganze Kampf gegen den Terrorismus zum Beispiel im G7 bzw. G8-Rahmen vordiskutiert worden ist, wenn Sie so wollen. Ganz auffällig ist die Zunahme sicherheitspolitischer Themen auf den G7-Gipfeln.
Wer darf da eigentlich mitmischen und wer nicht? Heute sind die USA dabei, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada. Russland war von 1998 bis 2014 ein gern gesehener Gast. Es gab damals 8 Teilnehmer, deshalb auch G8. Bis zur Krim-Krise. Gegen Russland laufen ja immer noch Wirtschaftssanktionen, unterstützt auch von Amerika. Trotzdem hätte Donald Trump Wladimir Putin wohl gerne wieder mit dabei.
Ich denke, es war wohl so, dass Präsident Obama Putin nicht mehr dabei haben wollte, weil der ihn ausgetrickst hatte. Deshalb wollte er Russland draußen haben. Es sollten die G8 sein, denn ganz viel von dem, was wir besprechen, hat mit Russland zu tun. Und deshalb wäre es viel angemessener, wenn es wieder die G8 wären. Und wenn jemand einen entsprechenden Vorschlag machen würde, dann würde ich sehr wohlwollend darüber nachdenken.
Donald Trump beim Abschluss des G7-Gipfels in Biarritz. Professor Dase, warum schlägt das Trump nicht selbst vor, Russland wieder aufzunehmen? Warum sollen andere jetzt mit Vorschlägen kommen?
Na, er hat ja den Vorschlag gemacht, es ist abgelehnt worden. Trump kann ja offenbar ganz gut mit Putin. Und es ist ja auch eine heikle Situation, das muss man ja wirklich sehen. Seit 2014 hat sich nicht wirklich etwas verändert auf Seiten Russlands, sodass es eigentlich keine Handhabe gibt, hinter die Ausladung Russlands zurückzugehen und auf einmal Russland wieder zuzulassen zu den Gesprächen. Auf der anderen Seite ist auch nicht abzusehen, dass Russland in der näheren Zukunft die Krim aufgeben wird. Also man wird irgendwie mit dieser Situation umgehen müssen, wenn man Russland wieder in Gespräche involvieren möchte.
Geht das nur, wenn man das ganze Format in Frage stellt, zum Beispiel indem man fragt, China müsste eigentlich auch dabei sein?
Das ist ein zweiter großer Brocken, über den man reden müsste. Aber nein, man muss natürlich nicht das ganze eingespielte System der G-Politik, wenn Sie so wollen, in Frage stellen. Das ist ja das Interessante an der G7, dass sie flexibel genug ist. neue innovative Strukturen zuzulassen. Also man könnte ja zum Beispiel denken, dass etwas wie eine G7 plus 1, also plus Russland, institutionalisiert würde in gewisser Weise. Und Macron hat das ja schon in gewissermaßen getan, indem er kurz vor dem Gipfeltreffen in Biarritz Putin empfangen hat und damit signalisiert hat, Putin ist eine wichtige Figur, den brauchen wir zur Lösung bestimmter politischer Probleme. Das heißt nicht, dass er jetzt wieder als vollwertiges Mitglied der G7 aufgenommen wird, aber es deutet sich an, eine gewisse Annäherung und eine gewisse Entspannung an dieser Stelle.
Der G7-Gipfel in Biarritz, was hat er gebracht? Und geht es nicht vor allem um Stimmungen? Anja Günther über gute Stimmung und schlechte Bilder und über das, was am Ende hängen bleibt.
Die Öffentlichkeit, sagt Heribert Dieter, G7-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, nehme atmosphärische Stimmungen sehr genau zur Kenntnis.
Ob das jetzt der verweigerte Handschlag ist oder ob das ungünstige Körperhaltungen sind, die dann fotografiert werden, das steht stärker im Mittelpunkt als das Gemeinsame.
Wie muss eine Bundeskanzlerin eigentlich gucken, wenn sie einem Politiker ohne Selbstzweifel begegnet?
Im Geiste der Freundschaft, im Geiste des Wunsches, Verständigung zu finden.
She's a fantastic person, a fantastic woman, and I'm glad to have her as a friend, and thank you very much, Angela.
Merkel sei eine fantastische Person. Er sei glücklich, sie zur Freundin zu haben. Glaubwürdig sind Trumps Lobeshymnen nicht. Das Verhältnis zwischen Berlin und Washington ist erkaltet.
Ich gehöre schon zu denjenigen, glaube ich, die sehr klar aussprechen können, was ich möchte.
Die Bundesregierung ärgert der Dauervorwurf des US-Präsidenten, Deutschland engagiere sich außen- und sicherheitspolitisch zu wenig. Der Handelskonflikt der USA mit China und Europa, Trumps America-First-Strategie, tun ihr Übriges.
Professor Dase, brauchen wir solche Gipfel, damit die Öffentlichkeit die Chance hat, solche atmosphärischen Stimmungen überhaupt mitzubekommen?
Solche atmosphärischen Eindrücke sind, glaube ich, für alle wichtig. Gerade in den letzten Jahren ist, glaube ich, deutlich geworden, dass über solche Stimmung viel möglich wird oder anderes unmöglich wird. Gerade Donald Trump hat ja eine ganz andere Art des sozialen Umgangs in die internationale Politik gebracht und hat viel Porzellan zerschlagen. Und wenn auf so einem Gipfel zumindest signalisiert wird, man spricht wieder miteinander, man kann Probleme adressieren, man kann sich auf Positionen möglicherweise einigen, dann ist viel gewonnen.
Wie muss eine Politikerin denn schauen, wenn sie einem Politiker ohne Selbstzweifel begegnet?
Vielleicht ist es gar nicht eine Frage von Selbstzweifel, sondern von Reflektiertheit. Und ich glaube, dass Angela Merkel eine Politikerin ist, die sehr viel nachdenkt über das, was sie sagt, was sie tut. Und ich würde mal behaupten, dass man erkennen kann, dass Donald Trump eher ein impulsiver Politiker ist. Trotzdem ist die Atmosphäre, die auch nach außen kommuniziert wird, zwischen solchen Staatsmännern und Frauen wichtig. Was nicht heißt, dass sie in sehr konkreten Bereichen völlig unterschiedlicher Meinung sind.
Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, der deutsche Bundeskanzler der 70er Jahre mit dem französischen Staatspräsident. Es gibt da das berühmte Bild bei Helmut Schmidt im Einfamilienhaus in der Kellerbar. Saßen sie zusammen und haben sich das überlegt. Wenn es um Netzwerke geht, geht es um Freundschaften. Sehen Sie da eine Geschichte auch der politischen Freundschaften, wenn Sie auf die Gipfel zurückblicken?
Das ist sicher eine Ebene auch der internationalen Politik. Trotzdem würde ich das nicht überbewerten. Wir haben in dieser Zeit gleichzeitig, die Sie angesprochen haben, also die Freundschaft zwischen Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt, aber natürlich auch die Auseinandersetzung zwischen Helmut Schmidt und Jimmy Carter. Nicht? Und trotzdem war das eine relativ erfolgreiche Zeit, gerade G7, der G6 und G7, sodass ich dieser rein persönlichen Ebene nicht zu viel Bedeutung zumisse.
Ein Küsschengipfel mit Substanz oder ein politischer Freizeitpark der Eitelkeiten? Was brachte der G7-Gipfel im französischen Biarritz? H-Info-Politik mit Professor Christopher Dase von der Universität Frankfurt. Ich bin Andreas Meyer-Feist. Den Podcast gibt's auf hrinforadio.de.